Ich möchte alle herzlich begrüßen zu diesem Livestream. Wir wollen uns mit einem besonderen Thema beschäftigen, mit dem Tod des Messias nach Psalm 22. Wir lesen ein paar Verse aus diesem Psalm, der allen, die hier sind, wohlvertraut ist. Und dennoch ist es meine Hoffnung, dass wir zusammen einige neue Perlen entdecken. Das finde ich immer so schön, wenn etwas, das einem wohlbekannt ist, dazu dient, dass man plötzlich sieht, da steht ja noch viel mehr drin. Man entdeckt Schätze in der Tiefe des Wortes Gottes. Psalm 22, ab Vers 1. Dem Vorsänger nach Ayelet HaShachar, ein Psalm von David. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern von meiner Rettung, den Worten meines Gestöhns. Mein Gott, ich rufe am Tag und du antwortest nicht. Und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. Doch du bist heilig, ja, du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich vertrauten unsere Väter. Sie vertrauten und du errettetest sie. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht beschämt. Ich aber bin ein Wurm und kein Mann, der Menschen Hohn und der vom Volk verachtete. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen die Lippen auf, schütteln den Kopf. Vertraue auf den Herrn. Der errette ihn, befreie ihn, weil er Gefallen an ihm hat. Doch du bist es, der mich aus dem Mutterleib gezogen hat, der mich vertrauen ließ an meiner Mutter Brüsten. Auf dich bin ich geworfen von Mutterschoß an. Von meiner Mutterleib an bist du mein Gott. Sei nicht fern von mir, denn Drangsal ist nahe, denn kein Helfer ist da. Viele Stiere haben mich umgeben, gewaltige Stiere von Bashan mich umringt. Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt, wie ein reißender und brüllender Löwe. Wie Wasser bin ich hingeschüttet und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist geworden mein Herz, es ist zerschmolzen inmitten meiner Eingeweide. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Tonscherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und in den Staub des Todes legst du mich. Denn Hunde haben mich umgeben. Eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Sie schauen und sehen mich an. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das Los. Du aber, Herr, sei nicht fern. Meine Stärke, eile mir zur Hilfe. Errette mich, errette vom Schwert meine Seele, meine einzige, von der Gewalt des Hundes. Rette mich aus dem Rachen des Löwen. Ja, du hast mich erhört von den Hörnern der Büffel. Verkündigen will ich deinen Namen, meinen Brüdern. Inmitten der Versammlung will ich dich loben. Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn. Alle Nachkommen Jakobs, verherrlicht ihn und scheut euch vor ihm, alle Nachkommen Israels. Denn er hat nicht verachtet, noch verabscheut das Elend des Elenden, noch sein Angesicht vor ihm verborgen. Als er zu ihm schrie, hörte er. Von dir kommt mein Lobgesang in der großen Versammlung. Bezahlen will ich meine Gelübde vor denen, die ihn fürchten. Die Sanftmütigen werden essen und satt werden. Es werden den Herrn loben, die ihn suchen. Euer Herz lebe ewig. Alle Enden der Erde werden sich erinnern und zu dem Herrn umkehren. Und vor dir werden niederfallen alle Geschlechter der Nationen. Denn des Herrn ist das Reich. Und unter den Nationen herrscht er. Alle Fetten der Erde essen und fallen nieder. Vor ihm werden sich beugen alle, die in den Staub hinabfahren und der seine Seele nicht am Leben erhält. Ein Same wird ihm dienen. Er wird dem Herrn als ein Geschlecht zugerechnet werden. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit verkündigen einem Volk, das geboren wird, dass er es getan hat. Es ist klar, der Titel, der übrigens zum inspirierten Bibeltext gehört, nicht menschlich eingefügt ist, sagt klar, dass König David der Autor dieses Psalms ist. Ein Psalm von David, Vers 1b. Aber die Frage ist, von wem spricht der Psalm? Und es gibt viele Leute, die sagen, ja, ist doch klar. In den Psalmen, da beschreibt der Psalmist seine Erfahrungen. Ja, ist schon klar. Man muss sagen, das kann so sein. Schlagen wir mal auf, Psalm 3. Da wird im Titel erklärt, Vers 1, ein Psalm von David, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Und in diesem Psalm drückt David seine innere Not aus, die er erlebt hatte. Er musste tatsächlich in seinem Leben vor einem Kind fliehen, vor einem eigenen Kind, erwachsen geworden. Aber das ist etwas ganz Schreckliches, wenn ein Vater vor einem eigenen Sohn fliehen muss. Der Sohn hatte ihn gestürzt als König Israels. Und da drückt er natürlich seine persönlichen Erfahrungen aus. Aber zu sagen, die Psalmen drücken immer die Erfahrung des Psalmisten aus, ist grundsätzlich falsch. Und ich habe mal eine Diskussion gehabt mit jemandem und der war da gar nicht einverstanden damit. Aber wir können das innerbiblisch sehr schön beweisen mit Apostelgeschichte 2, Pfingsten. Heute ist Pfingsten. Und an diesem Pfingsten in Apostelgeschichte 2 hat Petrus eine wunderbare Evangelisationspredigt gehalten und er zitiert aus Psalm 16 und erklärt dazu, und zwar in Vers 25, denn David sagt über ihn, und jetzt kommt ein Zitat aus Psalm 16, 8 bis 11. Ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. Ja, auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass dein Frommer Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan, Wege des Lebens. Du wirst mich mit Freude erfüllen, mit deinem Angesicht. Und jetzt kommt die Auslegung von Petrus. Brüder, er spricht zur Volksmenge von Israel in Jerusalem am Pfingstfest. Brüder, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen David. Dass er sowohl gestorben als auch begraben ist, und sein Grab ist unter uns bis auf diesen Tag. Also er konnte sich darauf berufen, unten in der Davidstadt, auf dem Südabhang des Tempelberges, dort waren die Gräber der Könige. Und die waren damals noch intakt. Die wurden erst später in der Geschichte, nämlich 135 nach Christus, als Kaiser Hadrian Jerusalem nochmals in seinem Wut, in seinem Zorn und in seiner Wut gegen das jüdische Volk dem Erdboden gleichgemacht hatte, da hat er dann auch diese Königsgräber zerstört und daraus einen Steinbruch gemacht für eine neue heidnische Stadt mit anderen Namen, durfte nicht mehr Jerusalem heißen, sondern Elia Capitolina, also sie war dem Kapitolsgott Jupiter geweiht und hatte alles kaputt gemacht. Aber Pfingsten 32, da war das Grab noch intakt. Und Petrus konnte sagen, wir können ganz offen reden. Also heute würde man sagen, wir können Tacheles reden. Ja? So sagt man, wenn man die Wahrheit, die volle Wahrheit sagt, ganz offen. Also das Grab ist da unten in der Davidsstadt. Jeder kann den Stein wegrollen und schauen, König David ist verwest und seine Knochen sind da. Aber hier im Psalm sagt er, du wirst nicht zulassen, dass dein Frommer Verwesung sehe. Und darum erklärt Petrus, da er nun ein Prophet war, Apostelgeschichte 2, Vers 30, da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, von der Frucht seiner Lenden auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet. Christus ist griechisch für hebräisch Messias. Dass er nicht im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch Verwesung gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Und damit war der Beweis gegeben. Psalm 16 ist von König David, aber er beschreibt nicht seine eigene Erfahrung, sondern er beschreibt den Messias. Und um die Frage, von wem spricht Psalm 22? Ganz eindeutig Vers 17b. Der Sprechende im Psalm sagt, Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Und das wissen wir. Davids Hände und Füße wurden nie durchbohrt, durchgraben. Und so spricht er hier nicht von seiner eigenen Erfahrung, sondern er spricht über den Messias, der durchbohrt werden sollte. Und da ist es nun ganz wichtig zu wissen, in der rabbinischen Literatur, das ist also diese umfassende Sammlung von Büchern aus den vergangenen 2000 Jahren von Rabbinern, da gibt es ein Buch, das heißt Pesikta Rabbati. Und das ist unter orthodoxen Juden bekannt. Und Pesikta Rabbati ist ein Kommentar von rabbinischer Seite geschrieben, etwa zwischen 750 bis 850 nach Christus. Und da wird erklärt, Psalm 22 spricht von dem Messias, der für unsere Sünden sterben sollte. Also sehen wir, ganz unabhängig davon, dass von der Tatsache, dass der Herr Jesus Christus diese Prophetie erfüllt hat, durch sein Kommen vor 2000 Jahren, durch sein Kreuzestod, war im Judentum bekannt, Psalm 22 spricht vom Messias, der für unsere Sünden sterben würde. Und das geschrieben von rabbinischer Seite, die aber ablehnte, dass Jesus der Messias ist. Und trotzdem wussten sie, aber das beschreibt den Tod des Messias. Das ist schon eindrücklich. Und damit ist schon mal klar, das ist nicht eine spätere christliche Uminterpretation oder ein Hineinlesen in den Text, dass da von einem leidenden Messias die Rede sein würde, sondern das war so klar im Judentum, dass selbst in einer Zeit, wo sie das lieber versteckt hätten, war es immer noch klar, dass das von dem Messias spricht. Und was noch erstaunt ist, dass dort gesagt wird in diesem Kommentar, hier werden die Leiden des Messias für unsere Sünden beschrieben. Aber das steht hier im Psalm 22 überhaupt nicht. Die Leiden werden beschrieben, aber es wird nicht gesagt, dass es stellvertretende Leiden sind. Das steht aber in Jesaja 53. Und Jesaja 53 ist ja auch ein Kapitel, das in jeder Rabbinerbibel gekennzeichnet ist, dass das von dem Messias spricht. Denn neben dem hebräischen Text haben wir in der Rabbinerbibel gerade links daran die Übersetzung auf Aramäisch, den Targum, und dort wird gesagt, siehe, mein Knecht, der Messias. Jesaja 52, Vers 13, wo das Kapitel eigentlich beginnt, über den leidenden Knecht. Und da wird klar gekennzeichnet, das ist der Messias. Und dort in Jesaja 53 steht wirklich, dass dieser Knecht leidet für fremde Schuld, für die Sünden anderer. So ist also in diesem Kommentar über Psalm 22 ist bereits das Wissen aus Jesaja 53 eingeflossen und hier auf diesem Psalm angewendet worden. Das ist auch wunderbar, das so zu sehen. Und nun beginnen wir in Vers 2 mit diesem herzzerreißenden Schrei des Erlösers am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dieser Satz wird ja im Matthäusevangelium von einem Augenzeugen wiedergegeben, wie der Herr Jesus das am Kreuz geschrien hat. Wir schlagen auf Matthäus 27, Vers 45. Zuvor wird die Kreuzigung des Herrn Jesus beschrieben um die dritte Stunde. Das ist umgerechnet 9 Uhr morgens. Und dann lesen wir in Vers 45, aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Um die neunte Stunde aber schrie Jesus auf mit lauter Stimme und sagte, Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser Satz hier ist in einem griechischen Text, das Neue Testament ist ja griechisch geschrieben, dieser Satz ist hier wiedergegeben auf Aramäisch. So wie der Herr Jesus das am Kreuz gesagt hat. Eli, Eli, lama sabachthani. Das ist nicht das ist nicht Hebräisch, sondern Aramäisch. Im Psalm 22 heißt es zwar sehr ähnlich, aber auf Hebräisch, denn das Alte Testament ist Hebräisch geschrieben, das meiste. Nur ein paar wenige Kapitel auf Aramäisch. Da steht Eli, Eli, lama azavdani. Nicht Shabaktani, das ist Aramäisch, sondern Azavtani, das ist Hebräisch. Aber wir sehen, das sind zwei Sprachen, die eng miteinander verwandt sind, etwa so wie Deutsch und Holländisch. Aber es sind zwei verschiedene Sprachen. Und Matthäus gibt das im Original wieder, wie der Herr Jesus das damals gesagt hat, auf Aramäisch, weil zu der Zeit sprach man in Israel beide Sprachen, Hebräisch und Aramäisch. Der Herr Jesus hat es am Kreuz auf Aramäisch gesagt und dann übersetzt er, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Im griechischen Text wird das also übersetzt auf Griechisch. Und der langen Rede kurzer Sinn. Das ist der einzige Satz, der einzige Vers in der Bibel, der in allen drei Bibelsprachen wiedergegeben ist. Hebräisch, Aramäisch und Griechisch. Und das zeigt uns an, dass dieser Satz eine ganz, ganz besondere Bedeutung haben muss. Und das ist auch so. Denn mit Psalm 22, Vers 2 werden wir ins Zentrum der Bedeutung von Golgatha hineingeführt. Und zwar, der Herr Jesus wurde in den drei Stunden der Finsternis zum Sündenträger. Gott hat in diesen Stunden der Finsternis ihn beladen mit unserer Schuld. Und Gott hat ihn stellvertretend bestraft. Sein Zorn traf ihn, den Gerechten, den Unschuldigen, der sich aber mit unserer Schuld identifiziert, eins gemacht hat. Und Gott musste den Herrn Jesus verlassen am Kreuz. Den Menschen, Jesus Christus, verlassen am Kreuz, als er unsere Sünden auf sich genommen hat. Und warum? Weil Gott mit Sünde nicht Gemeinschaft haben kann. Das ist auch der Grund, warum die Sündopfer im alten Israel, im Tempel und früher in der Stiftshütte, die Sündopfer mussten hinausgetan werden außerhalb des Lagers, beziehungsweise außerhalb der Stadt, und an einem Ort außerhalb der Stadt mussten die Sündopfer verbrannt werden. Warum? Weil das Sündopfer wurde identifiziert mit der Schuld des Sünders. Zuerst wurde ein unschuldiges Tier in den Tempel gebracht. Der Sünder musste die Hände aufstützen, seine Schuld bekennen und damit hat er bildlich seine Schuld auf das Opfer abgegeben. Und jetzt war das Opfertier beladen, nicht mehr der Sünder. Und Sünde ist so schlimm, dass dieses Opfertier nicht im Tempel bleiben durfte. Es wurde geschlachtet und dann hinausgetan außerhalb des Lagers. Und darum sehen wir, dass der Herr Jesus so schreien musste. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und warum hat er eine Frage gestellt? Er hat diese Frage gestellt, damit jeder Mensch, der das einmal hören würde, später und auch damals, sich die Frage stellen musste, warum? Und man muss diese Frage beantworten. Und man muss sie ganz persönlich beantworten können, nämlich so, wegen meiner persönlichen Sünde. Wegen jeder einzelnen Sünde meines ganzen Lebens. Das hat der Herr Jesus alles auf sich genommen. Und darum war er als Mensch von Gott getrennt am Kreuz. Und wir sehen, der Satz geht weiter. Du bist fern von meiner Rettung, den Worten meines Gestöhns. Vers 3, mein Gott. Nochmals, diese enge Verbindung des Herrn Jesus wird ausgedrückt. Mein Gott und nochmals, mein Gott. Ich rufe am Tag und du antwortest nicht und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. Und da kann man sich fragen, aber der Herr Jesus war ja nur an einem Tag am Kreuz. Aber das steht ja von Tag und von Nacht. Und nun, wir wissen, von 9 Uhr bis 12 Uhr war am Kreuz hell, die Sonne schien. Aber wir haben gelesen in Matthäus 27, dass dieses Wunder geschah, dass die Sonne verfinstert wurde während 3 Stunden und da wurde Nacht. Und so hat der Herr Jesus gerufen am Tag und auch bei der Nacht. Und dieses Wunder ist wirklich geschehen. Es gibt sogar ein Zeugnis von einem Samaritaner, der um das Jahr 52 nach Christus bezeugt hat von dieser Finsternis im Land Israel. Und der hieß Tallus. Und das wurde erklärt als eine Sonnenfinsternis. Aber ein Mann, so um 200 nach Christus, der hieß Julius Africanus, der hat dieses Zeugnis von Tallus zitiert, von dieser Finsternis, und erklärt, aber die Erklärung einer Sonnenfinsternis, das sei falsch gewesen. Denn das war ja um das Passa herum. Und um Passa herum ist ja Vollmond. Und einen Vollmond gibt es unmöglich, eine Sonnenfinsternis. Und eine Sonnenfinsternis, das ist vielleicht eine Minute, oder 2 Minuten, aber nicht 3 Stunden. Aber es wird uns doch außerbiblisch bezeugt. Diese Finsternis hat stattgefunden. Und das war ein Wunder, ein Phänomen. Und warum hat Gott das gemacht? Im Psalm 139 lesen wir, dass für Gott die Nacht ist wie der helle Tag. Also es war nicht, dass Gott den mit Sünden beladenen Herrn am Kreuz nicht mehr sehen würde. Aber wir kennen das, wenn ein Unfall geschehen ist und jemand kommt tödlich zu Schaden, da nimmt man eine Decke und deckt den sofort zu. So schnell wie möglich. Und zwar gerade damit die Gaffer da nichts zu sehen bekommen. Das ist die normale Würde jedem Menschen gegenüber. Aber stellen wir uns vor, als der Herr Jesus gelitten hat am Kreuz, es ist schon menschlich gesprochen unvorstellbar, was eine Kreuzigung bedeutete. Das sind Schmerzen, die sind unbeschreiblich. Und man hat das auch übrigens medizinisch untersucht, was das alles ausmacht und wie, was im Körper dann vorgeht und wie da die Funktionen beginnen zusammenzubrechen. Aber ganz langsam. Es ist furchtbar, unvorstellbar. Aber was der Herr Jesus in den 3 Stunden der Finsternis erlebt hatte. Beladen mit fremder Schuld. Er, der Vollkommene, der Heilige, der Sünde hasste, wie wir es lesen in Hebräer 1. Ich habe mal etwas gesagt von Sünde hassen, hat mir einer gesagt. Ja, aber man darf doch nicht hassen als Christ. Wie bitte? Natürlich sollen wir hassen, aber Sünde hassen. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst, heißt es von dem Herrn Jesus in Hebräer 1. Ja, Sünde müssen wir hassen, nicht die Sünder, aber Sünde. Und der Herr Jesus hat Sünde so gehasst. Und trotzdem kam er in eine Welt voll von Sünde. Er war fremd hier von Anfang an. Und trotzdem kam er an einen Ort, wo er nie sich zu Hause fühlen konnte. Natürlich in einem Haus wie das Haus von Lazarus und seinen Schwestern Maria und Martha. Das war wie eine Oase in dieser Welt. Aber der Jesus war hier ein Fremdling. Aber dann am Kreuz, beladen mit der Sünde, und Gott hat ihn verlassen. Diese Leiden können wir uns nicht vorstellen. Und zwar, weil es Leiden waren, wo der Zorn Gottes, der in Ewigkeit über uns hätte kommen müssen, im Feuersee, traf ihn in diesen Stunden. Das ganze Gewicht. Und so lesen wir in Jesaja 53 davon. Jesaja 53, Vers 10. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Warum heißt es, es gefiel dem Herrn? Weil der Herr die Rettung von verlorenen Sündern wollte. Für jeden Menschen. Und es hat ihm gefallen, Menschen zu retten. Aber der Weg, dass der Herr dabei so leiden musste, nicht an dem hat er Gefallen gefunden, aber an dem Weg, dass dadurch schließlich Menschen ewig gerettet würden. Darum lesen wir hier. Es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Da wird klar gesagt, dass der Knecht des Herrn, der Messias, als Opfer sterben wird. Und dabei wird er von Gott zerschlagen werden. Ich kann mich erinnern, als Gymnasiast habe ich einen Aufsatz geschrieben und da ging es irgendwie um Säuglingstaufe. Und ich habe dann erläutert, was die Bibel eigentlich zur Taufe sagt und erklärt eben, dass es darum ging, dass Gott seinen Sohn am Kreuz geschlagen hat. Der Deutschlehrer, ein blitzgescheiter Mann, Philosophe, der hat dann das angestrichen und hat das völlig in Frage gestellt, woher dieser Gedanke komme, und hat sich da gefragt, was ich für eine Konfession denn habe. Dieser Gedanke war ihm völlig, völlig unbekannt. Und also dieser, ich habe gesagt, Aufsatz, das war eigentlich ein Interview mit einem Mitschüler, das ich so abfassen musste. Und da ging es eben um diese Frage von Säuglingstaufe und der Warntaufe und der Bedeutung eben des Opfertodes Christi. Und der hat das angestrichen. Der Gedanke war ihm völlig unbekannt. Und dabei ist das der Kern des Evangeliums. Es ging nicht einfach darum, dass der Herr Jesus von Seiten der Menschen gelitten hat. Das war furchtbar. Und 1. Petrus 2 schreibt darüber, wie die Menschen ihn eben gemartert haben. Das war schrecklich. Aber das hat unsere Sünde nicht weggenommen. Sondern das war der Weg, auf dem Gott dann schließlich sein Plan, den Herrn mit unseren Sünden zu beladen, ausgeführt wurde. Und darum, sein Kreuzestod führte dann eben zu diesem stellvertretenden Leiden. Und das müssen wir unterscheiden. Also die Leiden von Seiten der Bosheit der Menschen und dann die stellvertretenden Leiden unter der Hand Gottes. Und das ist in dieser Nacht geschehen, in diesen Stunden der Finsternis. Und dann sagt der Herr Jesus prophetisch in Vers 4 von Psalm 22, doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Lobgesang, das Wort hier ist Tehillah. Das ist das normale Wort für Psalm. Also diese Lobgesänge, das sind die Psalmen. Und die Psalmen wurden ja tagtäglich im Tempel aufgeführt. Und in diesen Liedern Gottes, die Psalmen sind das Liederbuch des Tempels, das durch den Heiligen Geist inspiriert war. Und in diesen Liedern Gottes im Tempel, da konnte man auf ganz besondere Weise die Gegenwart Gottes erleben. Und darum, wenn uns Menschen fragen, ihr seid gläubig, aber wie erlebt ihr Gott? Wie geht das, konkret Gott zu erleben? Ich war Martin Buber, dieser jüdische Denker und Philosoph, der ging ja nach der Nazizeit, der ging im Zusammenhang mit der Nazizeit nach Amerika und nach der Judenvernichtung hat er ein Büchlein geschrieben, das heißt Gottes Finsternis. Er hat ja viele Wörter selber im Deutschen erfunden, hat auch eine Bibelübersetzung gemacht mit vielen selbst erfundenen Wörtern, wie zum Beispiel 1. Mose 1, Vers 2, und die Erde war wüst und leer. Das konnte er nicht so übersetzen. Er hat das Hebräische ausdrücken wollen, wenn es da heißt, Veharetz heita tohu wavohu, Wüstheit und Leere, tohu wavohu, hat er übersetzt mit Irrsal und Wirrsal. Ja, um das so rüberzubringen, wie das für hebräische Ohren klingt. Und dieser Martin Buber hat das Wort erfunden, Gottes Finsternis. Das hat er abgeleitet von Sonnenfinsternis. Wenn die Sonne verfinstert wird durch den Mond, ist die Sonne nicht weg. Aber das Licht wird verdeckt. Und er wollte nach der Judenvernichtung von 6 Millionen Juden, wollte er nicht sagen, Gott ist nicht da. Er war kein Atheist. Aber er hat gesagt, dass Gott in unserer Zeit, in unserer modernen Zeit, für den Menschen nicht mehr gleich wahrnehmbar ist wie früher. Er ist für die Menschen verborgen. Und das ist genau das, was wir erleben mit so vielen Zeitgenossen. Menschen, mit denen wir zu tun haben, bei der Arbeit und Nachbarn und was auch immer. Irgendwelche Bekannte. Sie sind so weit weg von Gott. Es ist für sie so völlig, wie kann man Gott erleben? Und es gibt eine ganze Serie von Antworten in der Bibel. Aber eine ist die, dass wir Gott gerade beim Singen in besonderer Weise erleben können. Und zwar heißt es ja in Epheser 5, Vers 18, nicht wahr? Das verstehen wir umso besser jetzt, wo wir ein paar Wochen von Lockdown erlebt haben. Keine Versammlungen mehr, kein Singen mehr. Der Lobgesang musste schweigen, der gemeinsame. Und in Epheser 5 heißt es, und das ist so zentralchristlich, Vers 18 am Schluss, sondern werdet mit dem Geist erfüllt, indem ihr zueinander redet, in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen und so weiter. Also es wird hier gesprochen von dem Erfülltsein mit dem Heiligen Geist und das gerade im Zusammenhang mit Singen von Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern. Und dann wird noch gesagt, singend und spielend, das heißt singen und auch mit Instrumentalbegleitung. Das Wort für spielen ist hier das Wort für Saiten rupfen. Und viele Gläubige können sagen, dass sie im Singen den Herrn auf eine besondere Weise erleben. Und das ist nicht wegen der Schwingungen. Also es kommt nicht darauf an, auf die Herzfrequenzen und so weiter. Aber es ist so, das Singen ermöglicht es uns, wenn wir dann uns auf den Text konzentrieren, aber der Text wird durch die Melodie, durch die Harmonik und durch die Rhythmusführung wird ausgedrückt. Und wir können manchmal biblische Aussagen dann auf eine ganz besondere Weise im Moment wahrnehmen und erleben. Und da erleben wir den Herrn. Und nicht wahr, als König Saul depressiv, und zwar dämonisch depressiv war, 1. Samuel 16, und David spielte auf der Laute, auf der Harfe, das war nicht das Zupfen und die Vibrationen, die dazu führten, dass der Geist wegging. Aber er hat ja dieses Begleitinstrument benutzt, um Psalmen zu singen. Und dieser Trauergeist musste weichen. Das ertragen die nicht. Ein Bekannter von mir, jetzt schon lange verstorben, beim Herrn, das ist der Autor von dem Buch Das Heiligtum Gottes in der Wüste Sinai, mit den wunderbaren Bildern der Stiftshütte. Und er hat mir einmal erzählt, wie er zu einer Frau gehen musste, seelsorglicher Auftrag, die besessen war. Und als er hinkam, hat sie gerade wieder so einen Anfall erlebt. Sie hat das Bewusstsein verloren und plötzlich hat eine Männerstimme herausgesprochen aus ihr. Und dieser Geist hat gesagt, ich möchte dich quälen, wenn ich nur könnte oder so. Und dann hat er aber nicht mit ihm gesprochen, sondern hat einfach begonnen zu loben. Und dann ist der Geist gegangen. Und die Frau kam wieder zum Bewusstsein und hat geweint und gesagt, die ganze Welt ist voller Teufel. Aber schon interessant, sobald er lobte, mussten diese Geister weg, also dieser Geist weg. Und eben, wir können gerade im Singen, im Loben, den Herrn eben auf eine besondere Art erfahren und das Wort Gottes eben so verinnerlichen. Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Wenn man sich das vorstellt, da der Tempelplatz in Jerusalem mit diesen Einrichtungen für den Tempelchor und für das levitische Orchester und dann nicht weit davon, aber außerhalb der Stadtmauern, der Steinbruch Golgatha. Und der Herr Jesus am Kreuz, und er sagt, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Und er selber schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist so ergreifend. Und dann sagt der Herr Jesus im Rückblick auf das ganze Alte Testament, man könnte sagen, Verse 5 und 6, das ist eine andere Version von Hebräer 11 mit den Glaubenshelden durch das Alte Testament hindurch. Auf dich vertrauten unsere Väter. Sie vertrauten und du errettetest sie. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht beschämt. Und das hat König David erlebt. Ja, da ist er enthalten, König David. Nebst allen Gläubigen des Alten Testaments. Nie hat ein Mann erlebt, eine Frau erlebt, dass Gott verlassen würde. Aber der Herr Jesus hat es wirklich erlebt. Das war die volle Kälte der Gottesverlassenheit am Kreuz. Das, was die Menschen in der Hölle einmal erfahren werden, die völlige Gottesverlassenheit, wie es heißt in 2. Thessalonicher 1, hinweg von dem Angesicht des Herrn. Aber das hat der Herr erlitten. Im Kontrast zu allen Glaubensvätern. Und dann Vers 7. Ich aber bin ein Wurm und kein Mann. Der Menschen Hohn und der vom Volk Verachtete. Das hebräische Wort Wurm, Tola'a, kennt man als Bibelleser ganz viele Male in 2. Mose 2, in 2. Mose, wo es um die Stiftshütte geht, ab Kapitel 25 bis 40, immer wenn von der Farbe Scharlach oder Karmesin die Rede ist, diese Farbe, die eine ganz große Bedeutung hatte in der Stiftshütte für die Vorhänge und so weiter, diese Farbe heißt auf Hebräisch Tola'at Shani. Shani heißt eigentlich schon Karmesin. Warum das Wort Tola'at noch davor? Tolat heißt Wurm. Und Karmesin stellt man her aus den Würmern der Kermes-Schildlaus. Die muss man in einen Mörser tun und mit dem Mörser so vernichten. Und dann entsteht diese wunderbare, leuchtende Farbe. Karmesin, teure Farbe. Und es ist keine Heldentat, wenn man Karmesinwürmer zertritt. Denn das sind Tiere, die können nicht davonrennen. Die haben keine Zähne, um bei Möglichkeit noch zuzubeißen. Die haben auch keinen Panzer, der sie irgendwie schützen könnte, wie eine Schildkröte. Das hat und so weiter. Einfach völlig wehrlos. Das ist der Ausdruck der Wehrlosigkeit schlechthin. Und so ist der Herr Jesus nach Golgatha gegangen. Völlig wehrlos. Obwohl er die Macht gehabt hätte, ein Wort zu sprechen und alle wären vernichtet gewesen. Aber er hat diesen Platz eingenommen. Und übrigens die Farbe, die eben diese Wurmfarbe, die ist so leuchtend rot wie das arterielle Blut des Menschen. Und darum spricht das ganz besonders zu uns, dass der Herr Jesus wirklich diesen Weg der Wehrlosigkeit gegangen ist, bis zum Schluss, um sein Leben zu geben. Und darum sagt er, kein Mann. Und dann, das heißt, alle Würde verloren. Kein Mann. Das heißt, jegliche Würde, die ein Mann haben kann, hat er verloren. Er ist der Menschenhohn und der vom Volk Verachtete. Wenn man liest Matthäus 27, 39 und folgende, sieht man, wie die Menschen und auch die vielen Menschen, die da an Golgatha vorbeigingen, wie sie den Herrn Jesus verhöhnt haben. Das Volk hat ihn verhöhnt. Und hier steht für Mensch das Wort Adam. Adam. Ich bin der Hohn Adams. Und wann war das? Am Freitag, Karfreitag, am sechsten Tag der Woche. Und das war ja in der Schöpfungswoche der Tag, an dem Gott, und wir wissen, es war Gott der Sohn, der die Schöpfung ausgeführt hat, Kolosser 1, Vers 16. Da hat Gott diesem vorgeformten Menschen aus Erde seinen Hauch eingeblasen. Gott, der Sohn, hat dem Menschen das Leben eingehaucht. Adam, das Leben eingehaucht. Er wurde zu einer lebendigen Seele. Und an diesem Freitag ist der Adamshohn und die Kinder Adams haben dem Schöpfer als Mensch das Leben genommen. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen die Lippen auf, schütteln den Kopf. Das wird so eindrücklich beschrieben in Matthäus 27, Abvers 39. Und sogar dieser konkrete Spott, vertraue auf den Herrn, der errette ihn, befreie ihn, weil er Gefallen an ihm hat. Das ist in Matthäus 27, Vers 43 wiedergegeben. Genau das haben sie gespottet. Und dann sagt der Herr rückblickend, 33 Jahre vorher, doch du bist es, der mich aus dem Mutterleib gezogen hat. Das ist so ein besonderer Moment, wenn das Köpfchen kommt. Und ja, je nachdem muss man noch ein bisschen nachhelfen mit den Händen und so. Ja. Und holt man das Kind da aus der Gebärhöhle heraus. Das ist genau das. Hast mich aus dem Mutterleib gezogen. Und dann heißt es, der mich vertrauen ließ an meiner Mutter Brüsten. Ich war Hiob, der seinen Geburtstag verflucht in Hiob 3, der sagt, warum bin ich nicht von Mutterleib an verstorben? Warum kamen mir Knie entgegen und Brüste, dass ich an ihnen sog? Ist genau so. Da kommt ein Kind aus der Geburtshöhle und mit diesem Weg raus kommen ihm die angewinkelten Knie der Mutter entgegen. Warum? Ja, diese Schmerzen, diese fast unerträglichen Schmerzen, die kann man ein bisschen entlasten, indem man eben die Beine anwinkelt. Dann sind die Muskeln ein bisschen locker und Knie entgegen. Und was macht man nachher? Dann geht das Kind, man geht sofort der Mutter, nehmt es an die Brust und möglichst grad versuchen, zum ersten Mal. Macht nicht, wenn nichts kommt, nur ein paar Tropfen. Aber dann kommt der Milch, ein Schuss, der erste, und der Herr sagt das. Ließ es mich an meiner Mutter Brüste vertrauen oder Vertrauen fassen. In der modernen Forschung, wo man versucht, die Entwicklung des Menschen und was in ihm seelisch vorgeht und so weiter zu ergründen, hat man festgestellt, das ist ganz entscheidend, diese Zeit, wo ein Baby gestillt wird. Und da lernt ein Kind effektiv auf eine ganz besondere Art das Vertrauen zu fassen. Und darum sollte man Mütter immer ermutigen. Schnell kann es sein, es geht nicht gut, es gibt sofort irgendwelche Verwundungen und Verletzungen und an der Brust, und dann geben sie auf, das ist so mühsam und der zieht gar nicht recht. Ich spreche jetzt von einem Jungen, ja, ein bisschen schwierigen Jungen. Und dann geht man so schnell auf, und dann ist es gut, wenn es Frauen gibt. Männer können das weniger gut. Was willst du sagen? Du hast ja keine Ahnung davon, wie das wehtut. Und eben wehtut dann, wenn es eben schlecht geht. Und dann muss eine Frau eben ermutigen. Ja, das ist am Anfang oft so, aber mit ein bisschen Hygiene und da. Und kann man das alles fördern, und diese Salbe hilft. Und das ist so ein Weg. Aber es lohnt sich für die kleinen Babys, weil sie eben gerade dadurch einen Anfangsvorsprung von Vertrauensbildung bekommen. Und davon kann man ein Leben lang sogar zehren. Darum bin ich froh, also bei mir hat es noch 8 Monate funktioniert. Und natürlich die es nicht haben konnten, die müssen sich nicht den Kopf darüber zerbrechen. Der Herr hat auch noch andere Wege, wie man das Vertrauen sogar als Erwachsener, wenn man das nie gelernt hat, als Kind immer noch lernen kann. Aber es ist etwas Wunderbares, und der Herr Jesus erwähnt das hier. Er wurde so wirklich Mensch. Und dann lesen wir weiter: Auf dich bin ich geworfen von Mutterschoß an. Von meiner Mutterleib an bist du mein Gott. Und das ist ein so wunderbarer Vers, weil es gibt keinen Menschen, der das auch sagen könnte, außer der Herr Jesus. Denn wir mussten uns alle später bekehren. Ja. Gewisse mit 6 gibt es wirklich echte Bekehrung. Andere erst mit 10. Ja, was sage ich erst? Andere mit 50 oder 60 oder sogar noch später. Aber eben, es ist dann ein Moment, wo wirklich ein Schnitt mit dem alten Leben geschieht und Gott wird der persönliche Gott, sodass man sagen kann, mein Gott. König Saul, wenn er mit dem Propheten Samuel spricht, in 1. Samuel, immer sagt er, dein Gott, dein Gott. Nie sagt er, mein Gott, weil er keine persönliche Beziehung hatte. Aber wir können nicht sagen, von Mutterschoß an ist Gott unser Gott oder mein Gott, weil wir uns alle später einmal bekehren mussten. Und der Herr Jesus kam als der Vollkommene in diese Welt. Und von Anfang an, als Mensch, war er völlig abhängig vom Vater. Und war diese Beziehung, diese enge Beziehung da. Und er sagt, mein Gott. Es gibt ja Leute, die sagen, was sagt ihr, Christus sei Gott. Es heißt ja, dass das Haupt des Christus ist Gott. 1. Korinther 11. Ja, also ist er weniger. Als Mensch hat er sich erniedrigt. Und Gott ist sein Gott als Mensch, seit er als Mensch in diese Welt kam. Nicht von Ewigkeit her. Er ist von Ewigkeit her sein Vater. Und er sein Sohn, der ewige Sohn. Aber mein Gott von Mutterleib an. Der Herr Jesus hat eine Stellung der Unterordnung eingenommen, dadurch, dass er sich erniedrigte und in diese Welt kam. Vers 12. Sei nicht fern von mir, denn Drangsal ist nahe, denn kein Helfer ist da. Wir wissen, wie die Jünger geflohen sind und wie auch die Bekannten fernab standen. Viele Stiere haben mich umgeben. gewaltige Stiere von Basan mich umringt. Es werden da über einige Tiere gesprochen. Stiere, Vers 13. Ein brüllender Löwe, Vers 14. Dann Hunde in Vers 17. Und ein Hund in Vers 21, in der Einzahl. Und dann nochmals der Löwe in Vers 22. Und dann werden nochmals die Hörner der Büffel erwähnt in Vers 22. Gemeint sind Wildochsen. Das sind koschere Tiere, nach 3. Mose 11, reine Tiere. Und wir wissen aus Apostelgeschichte 10, dass die reinen Tiere ein Bild sind für Israel und die unreinen Tiere ein Bild für die anderen Völker, die heidnischen Völker. Diese Stiere, die ihn umgeben haben, und zwar ganz besonders kräftige Stiere von Basan. Basan ist ja die Landschaft, die die heutigen Golanhöhen umfassen, aber noch mehr darüber. Da war ja der Stamm Ruben, der viele Kühe und Stiere hatte. Darum wollten die dorthin. Das ist ein ideales Weideland für Kühe und Stiere. Und da werden diese gewaltigen Stiere von Basan erwähnt. Und das weist hin, diese Stiere, auf die Führer des Volkes. In Matthäus 27 lesen wir von den führenden Priestern und den Schriftgelehrten und Ältesten, die den Herrn verhöhnten am Kreuz. Die haben ihn umgeben. Und dann heißt es, Vers 14, sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt wie ein reißender und brüllender Löwe. Und das ist der Teufel, der hinter diesen Menschen stand. Und merken wir, in 1. Petrus 5 sagt der Petrus, dass man dem Teufel widerstehen soll als Gläubiger. Er geht herum wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Diese Wörter dort sind genau aus Psalm 22 geholt. Also, wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge, reißender. Ein reißender und brüllender Löwe. Hinter allem stand Satan, der die Bosheit der Menschen mobilisierte gegen den Sohn Gottes am Kreuz. Und dann sagt der Herr, wie Wasser bin ich hingeschüttet. Unter der orientalischen Sonne von 9 bis 12 war der Herr Jesus ausgesetzt in all diesen Leiden. Und es entsteht aus medizinischen Gründen durch diese Malträtierung der Kreuzigung ein fürchterlicher Durst. Und dann noch diese pralle Sonne vor den Toren Jerusalems. Das führt zu Schweißausbruch am Körper, am ganzen Körper. Wie Wasser bin ich hingeschüttet. Und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Unter dem eigenen Gewicht des Gekreuzigten renken die Gliedmaßen aus. Also hier wird von David 1000 Jahre vor der Kreuzigung, über 1000 Jahre vor der Kreuzigung, die Kreuzigung beschrieben, obwohl die Kreuzigung ja erst später von den Persern erfunden wurde. Und weiter heißt es, wie Wachs ist geworden mein Herz, es ist zerschmolzen inmitten meiner Eingeweide. Und wir wissen, wie das ist. Wenn man Schmerzen hat, und zwar furchtbare Schmerzen, unglaubliche Schmerzen, dann merken wir, wie unsere Willenskraft, die schmilzt dahin wie Wachs. Wir können nicht mehr. Und das beschreibt der Herr hier. Mein Herz, es ist zerschmolzen inmitten meiner Eingeweide. Man fühlt sich nur noch wie einfach elend. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Tonscherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und das drückt genau diesen unvorstellbaren Durst, der entsteht bei Kreuzigung, aus. Und in den Staub des Todes legst du mich. Der Tod ist ein Feind, sagt die Bibel. Wir Menschen, die wir eben gebunden in Sünde aufgewachsen sind, haben uns an so viel Bitteres gewöhnt. Aber für den Herrn Jesus war es nie selbstverständlich, wenn Menschen starben. Bei uns sagen wir, ja, sterben muss ja schließlich jeder. Nein, der Herr Jesus fühlt das immer mit, dass die Sünde der Lohn, dass der Tod der Lohn der Sünde ist. Römer 6. Und wenn wir denken, wie er Tränen vergossen hat am Grab von Lazarus. Der Herr hat es viel tiefer empfunden. Und jetzt sollte er selbst, der Fürst des Lebens, wie er in Apostelgeschichte 3 genannt wird, in den Staub des Todes gelegt werden. Das war ein Leiden, das können wir uns gar nicht wirklich nachvollziehen. Und weiter, denn Hunde haben mich umgeben. Eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Das sind jetzt keine Juden, wie die Stiere von Basan, sondern das sind Heiden. Und tatsächlich, es waren Soldaten. Und zwar eine Schar von Soldaten. Das ist diese Rotte von Hunden, die ihn umgeben hat. Und was tun sie? Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Sehen wir, wie genau die Prophetie ist. Nicht die Stiere, sondern die Hunde haben seine Hände und Füße durchgraben. Und es gibt tatsächlich Übersetzungen. Leider in der CSV Hückeswagen, so eine gute Revision der Elbefelder, da steht eine neue Fußnote, die waren in der alten nicht drin. Da heißt es, so nach alten Übersetzungen und einigen hebräischen Handschriften. Der masoretische Text liest, umzingelt wie ein Löwe meine Hände und meine Füße. Das ist ja kein Satz. Es ist kein Deutsch, es ist auch kein Hebräisch. Und es ist eben so, dass das Verb durchgraben hier ist eine ganz spezielle Form. Die wird in dem Hebräischen Lexikon von Benjamin Davidson in Kapitel 21 in der Grammatik genau erklärt. Und da wird erklärt, dass es wirklich Ka'ari kommt von Kur durchbohren. Also korrekt übersetzt da oben im Text. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Und tatsächlich hat man in Qumran ein Manuskript gefunden. Und da ist dann eine einfachere Form. Und das heißt, das erkennt dann jeder, das heißt, sie haben durchgraben. Aber das ist veränderter Text. Die schwierige Form, das war das Original. Aber die haben das schon verstanden, aber für die, die nicht so mit komplizierten Formen umgehen können, haben sie es dann vereinfacht. Aber wirklich, dass es heißt, durchbohrt. Und auch die älteste Übersetzung auf Griechisch, die Septuaginta, 3. Jahrhundert vor Christus, übersetzt hier auch Hände und Füße durchgraben. Das ist ganz klar, das steht hier. Die Kreuzigung wird hier beschrieben. Und weiter, alle meine Gebeine könnte ich zählen. Die Römer entkleideten die Verbrecher, aber natürlich in Israel. Da mussten sie Rücksicht nehmen auf die Orthodoxen. Da mussten die Schamteile mussten bedeckt werden bei Gekreuzigten. Aber es war eine weitestgehende Entblößung. Und darum sagt der Herr, alle meine Gebeine könnte ich zählen. Er konnte sehen die Knochen an sich. Und weiter sagt er, sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das Los. Ich weiß noch, als ich mit 16 Jahren begann, eine Liste zu machen von allen messianischen Prophezeiungen, die ich finden konnte. Da kam ich von 1 dann schließlich bis 300 und mehr. Und dann habe ich mir da festgehalten, das ist nicht nur eine Prophezeiung hier, sondern zwei. Sie teilen meine Kleider, sie werfen das Los. Und zwar in Johannes 19 wird das erklärt, wie das war. Da haben nämlich die Soldaten die Kleider des Herrn unter sich aufgeteilt, 4 Soldaten. Und dann war noch dieser Leibrock von oben bis unten oder von unten bis oben durchgewebt, ohne Naht. Dann sagten sie, den machen wir nicht kaputt. Wir losen, wer den bekommt. Also die Kleider haben sie geteilt, die übrigen Kleiderstücke, aber dieses wunderbare Ganzkleid, das haben sie verlost. Und interessant, wer trug Gewänder ohne Naht? Eine Gruppe in Israel, die Priester. Und das ist natürlich eine sehr schwierige Sache, das hinzukriegen. Und auch die Priestergewänder für den neuen Tempel, die müssen, nach den Vorschriften müssen die ohne Naht gemacht werden. Und schauen wir jetzt, der Herr sagt weiter, du aber, Herr, sei nicht fern. Meine Stärke, eile mir zur Hilfe. Errette vom Schwert meine Seele, meine einzige von der Gewalt des Hundes. Jetzt ist der Hund in der Einzahl. Die Soldaten in der Mehrzahl. Und wer ist der Hund hier, der Gewalt hat? Das ist Pontius Pilatus. Der Herr sagte ihm noch beim Verhör, von oben her ist dir diese Gewalt gegeben, die du hast, als Richter. Die hat er nicht eigenständig gehabt. Aber es ist diese Gewalt des Hundes. Und dieser Mann hat die Hände gewaschen, obwohl da kein Corona-Problem war, aber ein Schuldproblem. Und das ist viel wichtiger als Hände reinigen bei Corona. Das ist schon wichtig. Aber das ist viel wichtiger. Aber das geht nicht einfach so mit Händedesinfektion und Waschung. Aber so hat er gemeint, sein Verbrechen irgendwie reinzuwaschen. Aber der Herr spricht hier, er rette meine einzige von der Gewalt des Hundes. Rette mich aus dem Rachen des Löwen. Das ist nochmals der Satan, der hinter all dem stand. Und dann in der Mitte dieses Verses kommt die Wende. Ja, du hast mich erhört von den Hörnern der Büffel. Verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern. Inmitten der Versammlung will ich dich loben. Was ist jetzt geschehen? Alles vorbei. Der Herr ist auferstanden am dritten Tag. Das ist die Wende im Psalm. Der Herr ist auferstanden. Ja, du hast mich erhört. Da habe ich in meiner Bibel einen dicken Strich gemacht. Das sind die Leiden am Kreuz. Und jetzt, was nachher kommt. Natürlich wurde der Herr erhört. Denn er wurde zwar nicht vor dem Tod bewahrt, aber aus dem Tod gerettet. Am dritten Tag auferstanden. Und dann sagt er, verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern. Noch am Auferstehungstag geht der Herr zum Grab. Und er sieht dort Maria Magdalena. Und sie weint am offenen Grab. Und sie meint, es sei der Gärtner, der mit ihr spricht, bis sie schließlich realisiert, dass es der Herr ist. Und dann sagt er, gehe zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater und zu eurem Gott und zu meinem Gott und zu eurem Gott. Johannes 20, da hat er den Brüdern den Namen Gottes verkündigt, nämlich dass sein Gott, was er ist von seit seiner Menschwerdung, ist auch unser Gott. Aber sein Vater, der von Ewigkeit her ist, ist jetzt auch der Vater der Kinder Gottes. Und der Herr nennt sie Brüder. Menschen werden durch den Glauben Kinder Gottes, Johannes 1, Vers 12, und werden in diese Familie aufgenommen, sodass der Herr Jesus sich nicht schämt, sie Brüder zu nennen. Und dann inmitten der Versammlung will ich dich loben. Und dieser Versteil wird aufgenommen in Hebräer 2. Und da geht es um das Zusammenkommen als Gemeinde. Und der Herr Jesus will inmitten der Gemeinde Lob singen. Und wie geht das? Indem er das Lob in unseren Herzen anstimmt, bewirkt. Lob singt er Gott in der Mitte, wenn wir uns zu ihm hin versammeln. Und noch an diesem selben ersten Tag der Woche, die Türen waren verschlossen, kam der Herr inmitten der Jünger und sagt ihnen, Friede euch. Zeigt ihnen Hände und Füße und sie freuen sich, dass sie den Herrn sahen. Und da sehen wir den Beginn von einer ganz neuen Versammlung. Jetzt kann einer sagen, aber die Gemeinde, die Versammlung Gottes, war doch im Alten Testament ein Geheimnis. Da wird sie aber doch erwähnt. Ja, man muss das genau ausdrücken. Die Gemeinde als eine Einheit von Heiden und Juden zusammen, das war im Alten Testament verborgen. Aber dass Juden an den Messias glauben und er in ihrer Mitte ist, das war alttestamentlich geoffenbart. Aber da haben wir den Übergang von dem, was alttestamentlich klar war, das waren alles Juden. Und die Heiden kamen erst später dazu. Nicht mal am Pfingsttag, sondern noch etwas später. Und da haben wir also eine Verknüpfung zwischen dem, was alttestamentlich offenbart war und dem, was ein Geheimnis war. Und erst im Neuen Testament offenbart ist. Und dann wird gesagt, ihr, die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn, alle Nachkommen Jakobs, verherrlicht ihn und scheut euch vor ihm, alle Nachkommen Israels. Das bezieht sich jetzt auf alle aus Israel, die eben sich vor dem Herrn gebeugt haben. Und das waren am Anfang im ersten Jahrhundert Zehntausende. So steht es in Apostelgeschichte 21. Man sagt zu Paulus, siehe, wie viele Zehntausende, Myriaden von Juden es gibt, die glauben. Und alle sind Eiferer für das Gesetz. Aber durch all die Jahrhunderte kamen Juden zum Glauben und ab dem 19. Jahrhundert besonders viele. Die werden hier angesprochen. Alle Nachkommen Jakobs, verherrlicht ihn und scheut euch vor ihm, alle Nachkommen Israels. Denn er hat nicht verachtet noch verabscheut das Elend des Elenden. Wer ist dieser Elende? Der Herr Jesus. Noch sein Angesicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, hörte er. Ich war, Gott hat nicht sofort geantwortet. Er hat sein Angesicht verborgen, um es dann wieder zu öffnen. Und das ist hier gemeint. Und der Herr wurde bestätigt durch die Auferstehung, dass sein Werk vollkommen gültig war. Von dir kommt mein Lobgesang in der großen Versammlung. Bezahlen will ich meine Gelübde vor denen, die ihn fürchten. Und jetzt gehen unsere Blicke bis aufs tausendjährige Friedensreich, wo die große Versammlung wird sein, dass Israel in der Zukunft, dieser Drittel, der im Land sich bekehren wird, und dazu noch die aus dem Ausland, die sind die große Versammlung. Und dann heißt es Vers 27, die Sanftmütigen werden essen und satt werden. Das geht jetzt auf das tausendjährige Friedensreich. Es werden den Herrn loben, alle, die ihn suchen. Euer Herz lebe ewig. Und jetzt alle Enden der Erde werden sich erinnern und zu dem Herrn umkehren. Das ist wunderbar. Nicht nur ein Überrest aus Israel, ein großer Überrest wird umkehren in der Zukunft, sondern eine Volksmenge, eine große Volksmenge aus allen Nationen, Völkern, Stämmen und Sprachen, Offenbarung 7, 9, die sogar nach der Entrückung durch die Drangsal hindurchgehen werden. Und es wird eine unzählbare Schar aus allen Völkern zum Glauben kommen. Und die Enden der Erde sind die Erdteile oder die Länder, die von Israel aus gesehen am weitesten entfernt sind. Also, ich sage immer wieder gern meinem Schwiegersohn, Kambodscha ist da gemeint, unter anderem. Die Enden der Erde werden umkehren. Und da wird noch eine zukünftige Frucht unter den Menschen, die das Evangelium noch nie gehört hatten, wird umkehren auf der ganzen Welt. Und sie werden umkehren und werden niederfallen, alle Geschlechter der Nationen. Denn des Herrn ist das Reich. Das ist das tausendjährige Friedensreich. Damit hört übrigens das Buch Obadja auf. Genau mit diesem Satz. Das ist ein Link zu Obadja. Und unter den Nationen herrscht er. Im tausendjährigen Friedensreich wird derselbe Messias, der da gelitten hat, wird dann herrschen. Zuerst musste er leiden und beim zweiten Mal herrschen. Und dann heißt es weiter, alle Fetten der Erde essen und fallen nieder. Vor ihm werden sich beugen alle, die in den Staub hinabfahren und der seine Seele nicht am Leben erhält. Der Jesus wird nach Matthäus 26 wird er kommen in Macht und Herrlichkeit. Er wird seinen Thron aufstellen, und zwar im Kidron-Tal, Joel 3, Vers 1. Und dann wird er alle Nationen versammeln und wird sie richten. Die Böcke von den Schafen scheiden. Und alle, die den Herrn abgelehnt haben, werden sterben. Das ist hier beschrieben. Ein Same wird ihm dienen. Er wird dem Herrn als ein Geschlecht zugerechnet werden. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit verkündigen, einem Volk, das geboren wird. In den tausend Jahren wird aus dem Überrest der Nationen und aus dem Überrest aus Israel ganz viele Menschen eben geboren werden. Die Erde wird sich füllen, aber nie wird Hungersnot oder irgendeine Not kommen über diese Welt. Es wird alles unter der Regierung des Herrn Jesus perfekt sein. Aber die müssen unterwiesen werden. Man muss ihnen erzählen, was früher geschehen ist. Und das Wichtigste, was sie erzählen, ist da. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit verkündigen. Einem Volk, das geboren wird, dass er es getan hat. Und die Schlacht der 2000 Die haben sich was überlegt, wie übersetzen wir das? Carmine?
Vollbracht.
Dass
er es vollbracht hat.
Dass er es vollbracht hat. Natürlich ist das ein direkter Zusammenhang mit dem Wort des Herrn am Kreuz, Johannes 19, Vers 30. Es ist vollbracht. Und das werden sie durch all die Generationen hindurch ihnen sagen. Er hat es vollbracht. Er musste zuerst leiden, aber dann konnte er der Friedensfürst werden über diese ganze Erde.